Du, Maja Brummer, was ist denn eigentlich Sex?
Das ist eine gute, also das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und es ist eigentlich auch ganz einfach. Also, du musst dir vorstellen, gell? Also da auf der Welt, da gibt es ganz viele verschiedene Menschen und die verschiedenen Menschen, die... Also man kann es auch anders erklären, man kann es zum Beispiel, oh ja, haha, es gibt so kleine, herzige Mutterbos, so kleine, herzige Birnli, ich habe eins da. Und die kleinen, herzigen Birnli, die fliegen so umeinander und dann treffen sie auf andere Hornussi oder ein Riesenschwein. Nein, ja, jetzt muss ich jetzt durch, aber ich weiss wieder, ja, genau. Sie treffen auf schöne Blümli, gell? Und dann fliegen die da umeinander und denken, oh, das ist aber ein schönes Blümli, das gefällt mir. Und da fliegen sie so und das Blümli denkt, oh, ein Blümli mit einem Streifen, das ist jetzt aber auch noch sehr attraktiv. Hoffentlich sieht es mich und hoffentlich können wir irgendwann mal zusammen heiraten. Und dann könnten wir, also wenn wir möchten, dann könnten wir also leidenschaftlich sein. Tierwichs und erotisches und aber es ist noch viel mehr als nur so Leidenschaft und rundum. Es ist auch Verantwortung und es ist Tiefe und es ist ein Ich und es ist ein Du und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Also meinst du, Sex ist etwas Schönes und Kostbares und Sex ist viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht?
Ja, ja, so könnte man es auch sagen.
Maja Brummer! Wunderbar, Maja Brummer, wie sie uns in diese Serie einläutete. Ja, genau, und Marisa Saladin hat die Frage gestellt, dürfen wir, sollten wir überhaupt als Kirche zu dem Thema was sagen? Ist das nicht ein wenig vermessen, dass Kirche sich erdreistet, in Ehebetten, in Schlafzimmer hineinzureden? Weil ich denke, durchaus könnte man argumentieren, die Kirche hat überhaupt nichts dazu zu sagen zum Schlafzimmer. Null und nichtig, sollte lieber die Klappe halten. Und diejenigen, die sich manchmal als die größten Moralapostel dargestellt hatten, wenn dann rauskam, dass die Dreck am Stecken hatten, und jetzt will ausgerechnet die Kirche über Sex und diese Dinge reden. Ich verstehe sehr viele Leute, die sagen, look, Kirche ist definitiv nicht der Ort der Kompetenz, über Sex zu reden. Sex und Kirche, Sex und Gott, das sind zwei Wörter, die passen fast gar nicht zusammen. Das ist undenkbar, dass man die beiden Dinge zusammenbringt. Ich habe mich trotzdem entschieden, die Serie zu machen. Ich habe gesagt, doch, ich glaube, das ist wichtig. Warum? Warum bin ich überzeugt davon, dass wir die Serie machen? Denn es gibt für mich zwei wichtige Argumente zu diesem schönen und wertvollen Thema, warum wir den Mund aufmachen sollten. Deine Punkt ist, look, der Erfinder von Sexualität. Und jetzt geht es nicht um Ehepaare, Pärchen, von uns allen, Männer und Frauen, Single, verheiratet, vollkommen egal. Der Erfinder von Sexualität sagt einiges in der Bibel über dieses schöne und attraktive Thema. Leute, es war seine Idee, dass wir Menschen Aufregung, Erregung und Höhepunkte erleben können. Das war seine Idee. So hat er uns designt. Das ist ein Geschenk an uns Menschen, dass wir das miteinander erleben dürfen. Anziehungskraft, dass Menschen sie attraktiv finden, irgendwann miteinander ins Bett springen und wirklich tolle Gemeinschaft erleben dürfen. Das ist alles Gottes Idee gewesen. Und die wunderschöne Kraft, die hat uns Menschen geschenkt, damit wir davon genießen dürfen. Lasst mich gerade am Anfang auch festhalten, Leute. Ich glaube, Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Aber ihr könnt das hinterher auf die Frage draufschreiben, wenn ihr denkt, das ist doch mein Witz daneben. Nein, Sex ist was sehr Wertvolles, was Schönes. Und so finden wir in der Bibel einiges dazu, dass diese schöne und durchaus sehr attraktive und wertvolle Kraftquelle aber auch zu einer zerstörerischen Kraft werden kann in unserem Leben. Und verrückterweise davor warnt Bibel sehr und sagt, hey, dieses tolle, kraftvolle Sache, das darf nicht zu einer zerstörerischen Kraft werden. Sex ist umkämpft. Und was Zweites, das führt mich zum Zweiten, warum wir was dazu sagen sollten. Leute, dieses wichtige und schöne Thema sollten wir nicht einfach RTL oder RTL 2 Experten, Dr. Sommer, Dr. Winter oder dem Biologielehrer oder Biologielehrerin oder der Primarlehrerin oder irgendeinem Genderbeauftragten alleine überlassen, dass sie darüber reden. Sondern ich denke definitiv, wir als Kirche sollten den Mund aufmachen, sollten was darüber zu sagen. Letzte Woche Sonntag, ich habe einen Sonntag in Basel gepredigt, am Abend gab es in RTL 2 eine dreistündige Sendung über Sex. Abends spät, ich kam heim und denke, das tue ich mir an. Nach der Viertelstunde dachte ich, ja, das kenne ich schon. Aber nur so extravagante Sachen wurden als die Normalität dargestellt, dass ich denke, ja, Leute, wir sollten mal den Mund aufmachen. Wir sollten wirklich den Mund aufmachen, den Mut haben zu sagen, das ist ein Thema, wo Gott inszeniert hat. Und deswegen glaube ich, wir haben was zu sagen. Und lass mich noch zu Beginn zwei große Missverständnisse, die bei dem Thema immer wieder aufkommen, von Anfang an versuchen klarzustellen. Das eine Missverständnis ist, Leute denken, bei Sex und Kirche, da geht es wahrscheinlich nur um Moral. Da dreht man wieder die Moralapostel auf, erhobene Zeigefinger, und dann geht es dann um Lebensstil, was man dies sollte und das, aha, und so weiter und so fort. Aha, Christen über Sex. Und nicht wenige reagieren dann und sagen, hier gerade ausgerechnet Christen fangen über Sex an zu reden, die am wenigsten aufgeklärtesten Menschen, die keine Ahnung davon haben, die machen den Mund auf. Das habe ich schon mehrmals gehört. Ihr habt sowieso keine Ahnung davon, was soll das denn? Und das Zweite, was in dem Zusammenhang häufig vorkommt, ist das Missverständnis, hey, Sex und Gott, Leute, das ist irgendwie so, das passt wirklich nicht so, das passt nicht zusammen, da können Leute nichts mit anfangen, es herrscht da so ein Gottesbild. Ein Gottesbild von einem Gott, der komplett spaßbefreit ist. Gott und Spaß, das funktioniert gar nicht. Und jetzt auch noch Sex. Dann ist so ein Bild von Gott, ist da, der Gott ist irgendwie im Himmel und dann sieht er auf einmal Os und Predi, oh, die haben Sex. Oh. Und Gott schaudert fast. Ja, was machen die da schon wieder? Da. Das ist ein Bild von Gott, wo ich finde, ey, Leute, das ist ein komplett falsches Bild von Gott. Und das andere Missverständnis ist, Sex ist was rein Körperliches. Im Biologieunterricht werden wir aufgeklärt, das Körperliche ist Anatomie von Mann und Frau, wie passt das zusammen und so weiter und so fort. Und Körperlichkeit steht im Vordergrund. Und auch etliche Christen denken so beim Sex, das Körperliche, das steht im Vordergrund. Das ist wirklich das Thema, wenn es um Sex geht. Zwei Körper kommen zusammen. Und für Christen ist dann wahrscheinlich noch die Missionarsstellung erfunden worden. So die einzig wahre richtige Stellung, und deswegen sind ja Missionare gekommen und haben die Stellung dann in die Welt hinausgetragen und sagen, das ist die Gottesstellung schlechthin. Missverständnis. Ganz großes Missverständnis. Warum die Missionarstellung so heißt oder nicht heißt. Nebenbei ist ohne weiteres wichtig, dass wir über unseren Körper Bescheid wissen. Es ist wichtig, wie unser Körper funktioniert. Das ist wichtig, was uns erregt und abtönt. Das ist alles wichtig, dass wir das kennen und lernen und so weiter. Und das kann sehr, sehr viel helfen. Aber Sex ist mehr als nur was Körperliches. Und deswegen betrifft es heute Singles, Pärchen, Geschiedene, Alleinlebende und so weiter. Es betrifft alles. Es hat nicht nur was mit Paaren zu tun. Und die jetzt von euch denken, wow, jetzt gibt es ein neues ICF Kamasutra-Heftli für die Small Group. Ich muss euch enttäuschen. Das habe ich nicht vorbereitet, ich werde es auch nicht nachbereiten. Sex ist mehr als was rein Biologisches und es ist mehr als nur nackte Haut oder ein Verständnis von Leistungssport. Guter Sex ist sogar lernbar, Leute. In der Bibel steht erstaunlich viel über Sex. Wir lesen in der Bibel von Huren, von Ehebruch, von ein ganzes Buch in der Bibel beschreibt Brüste und andere Körperteile. Klare Worte über Lust, Libido, Treue, aber auch Ehebruch. Zärtlichkeit, Verführung und Selbstbefriedigung. Leute, verschiedene Themen. hängen bei dem ganz großen Themen zusammen. Es ist ähnlich wie, vielleicht wie so ein Mobile, dass ihr euch dann jetzt vorstellen könnt, um was es in den nächsten 3 Wochen geht. Dann haben wir das große Thema Sex, aber andere Themen sind da unten drunter, die sehr stark eben zusammenhängen. Wir haben hier einen Körper, natürlich. Es hat was mit dem Körper zu tun, aber es ist nicht einfach nur rein körperlich. Es hat was, ja, definitiv mit Liebe zu tun. Da kommen die meisten dann schnell mal drauf. Es hat was mit Erotik zu tun. Wir lesen gleich einen höheren Text, der sehr erotische Momente drin hat. Und es hat was mit deiner ganzen Geschichte zu tun. Mit deiner Identität, woher kommst du, mit deiner Erziehung. Und ganz unten drunter ist ein ganz großes Thema, Vertrauen. Ich möchte zu den Punkten kurz heute vielleicht noch was sagen. Das alles, ihr Lieben, ich halte es noch mal ganz hoch, es hängt zusammen. Und wenn wir anfangen, das losgelöst voneinander zu betrachten und separatisieren, dann geht uns was verloren. Und deswegen sollten wir den Mund aufmachen. Mund aufmachen und mit allen RTL2-Experten mitdiskutieren und sagen, wir haben was zu sagen. Wir steigen heute ein mit einem Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hohelied. Und ich habe ein Ehepaar gebeten, dass sie den uns vorlesen, keine weniger als das Ehepaar Saladin Junior. Darf ich euch nach vorne bitten und relaxed, legt euch zurück und hört euch den Text an, wie da zwei, ein Pärchen, eine Frau und ein Mann in der alten Sprache zueinander reden.
Mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Sein Gesicht schimmert wie Gold, sein Haar ist rabenschwarz oder blond, seine Locken oder geraden Haare erinnern an die Blütenrispen einer Dattelpalme. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollen Bächen trinken. Seine Wangen duften nach Balsamkräutern, nach kostbaren Salben. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien, sie sind mit Myrrhenöl benetzt. Seine Arme sind wie Barren aus Gold. Sorry, mit Türkissteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Saphiren bedeckt. Seine Beine sind Alabastersäulen, die auf goldenen Sockeln stehen. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt. Stattlich wie mächtige Zedern. Seine Küsse sind zärtlich. Alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Liebster, mein Freund.
Wie schön du bist, meine Freundin. Wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht 1000 prachtvollen Schilden, die daran hängen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden, abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zu dir kommen, zu dem Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin, kein Makel ist an dir.
Dankeschön, Dankeschön. Wow. Alabastersäulen. Tauben, die Milch baden, Brüste wie junge Gazellen. Alles Bilder, wo wahrscheinlich kaum einer von uns was mit anfangen kann. Wo wir lächeln und denken, what? Ey, was für ein Kack erzählst du da? In der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit, war das eine hocherotische, poetische Sprache. Leute haben das verstanden. Wow, da macht einer, der hat sich wirklich einer was ausgedacht, der beschreibt seine Frau, seinen Ehemann und sagt, wow, wie der aussieht, der Stärke, Arme wie Barren aus Gold, wertvoll. vielleicht wird man das heute ganz anders ausdrücken, so Beine wie Usain Bolt oder was weiß der Geier. Kommt darauf an, was jeder schön findet. Es gibt Ausleger, die sagen, dass diese Texte sehr symbolisch sind. Nur. Da geht es nicht wirklich um Mann und Frau, sondern ganz andere, ein anderes Thema. Es wird einfach anders ausgelegt. Sorry, ich sage es, ich kann damit nicht mit. Ich sehe das wirklich anders. Ich habe Mühe damit, wenn einer solche Texte anfängt, dann sehr symbolisch darzustellen. Die Brüste, das sind keine Brüste, die da beschrieben werden. Es wird irgendwas anderes beschrieben. Womöglich noch Christus oder sowas. Dann denke ich, what? In Sprüchen, da heißt es mal in Sprüche 5, erfreue dich an deiner Frau, bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, an der Liebe, die sie dir schenkt. Leute, ich bin froh um solche Texte in der Bibel. Ich verstehe Gott und Gott versteht offensichtlich mich. Das ist eine Sprache, wo ich verstehe. Und ich denke sehr wohl, das können wir so nehmen, wie es da steht. Dass wir uns so daran erfreuen dürfen, an dem Körper von seinem Partner und seiner Partnerin. Sex und. Ich möchte ein wenig zu diesen Themen heute sagen, ich will nicht auf alles eingehen, weil nächste Woche wird Veronika Schmidt per Video bei uns sein hier. Und sie ist Sexologin, Paartherapeutin in der Schweiz und sie hat eine außergewöhnliche Gabe, wirklich offen und frei über Sexualität zu reden. Und mir war wichtig, dass eine Frau noch darüber redet. Und nicht einfach nur Männer darüber reden, über dieses tolle Thema. Und in zwei Wochen gibt es eine Session mit Q&A. Ihr habt auf eurem Stuhl so Fragekarten drauf und falls dir heute eine Frage aufpoppt oder nächste Woche eine Frage aufkommt und während der Woche einer auf einmal in dein Hirn kommt, dann schreib sie doch auf zu dem Thema und leg sie doch hinten in den gelben Briefkasten, weil in zwei Wochen werden wir eine Session machen mit Q&A. Wir versuchen, die meisten Fragen wirklich zu beantworten zu dem Thema. Weil ich glaube immer noch, es ist ein goldenes, ein tolles, ein wertvolles Thema, wo Gott uns geschenkt hat. Sex und Liebe. Ich möchte mit dem einsteigen. Sex und Liebe, das werden wahrscheinlich die meisten von uns sehr schnell mal zusammenbringen und sagen, ja, könnte noch einen Zusammenhang haben. He? Geht Sex auch ohne Liebe? Ja, natürlich. Jeden Tag. Jeden Tag erleben das Millionen Menschen. Millionen Menschen werden jeden Tag von A nach B gekarrt. Als Subjekt, um als letztlich als Objekt zu funktionieren, Sex zu erleben. Natürlich geht das. Ist das intelligent? Ist das schlau? Nein, definitiv nicht. Ich sage nachher noch was dazu. Sex und Liebe, das passt schon zusammen. Aber wie verhält sich das, wenn wir über Sex reden und Liebe reden und Gefühle? Meistens sind ja große Gefühle mit Liebe verbunden. Und Sexualität hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Wie verhält sich das, Liebe und Sex, wenn Schmetterlinge im Bauch sind und der andere kommt vorbei oder man ist verliebt in irgendeine Person und dann taucht die Person auf und allein schon, wie sie riecht. Fantastisch. Wie er aussieht und wie er sich bewegt und welche Sprache. All das löst irgendwas in uns auf und dann kommen so Metaphern auf einmal. Brüste wie junge Zwillinge, Gazellen. Keine Ahnung, was der da gesehen hat, keine Ahnung. Aber ihr wisst, das hat mit Leidenschaft zu tun. Mit Leidenschaft, wenn ich auf einmal den anderen betrachte und sage, wow, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Und da, wo sich Leidenschaft breit macht, da machen sich auch große Gefühle breit. Und wie ist das nur, Liebe und Gefühl, wie passt das zusammen? Leute, Gefühle werden schon sehr früh in unserem Leben geprägt. Sehr früh. So früh, dass du dich vielleicht an das eine oder andere gar nicht mehr so erinnern kannst. In der Hirnforschung und der Epigenetik, das ist ein Teil von der Biologie, hat man in den letzten 10 Jahren sehr viel darüber geforscht, über Gefühle, über Emotionen. Und wie wir heute mit unseren Emotionen drauf sind, hängt ganz viel damit zusammen. Wie dein Vater, wie deine Mutter schon in frühester Kindheit bis zum Alter 6, 7 dich geprägt haben mit ihren Gefühlen, mit Blickkontakt. Körperkontakt, Reaktionen auf Dinge, die du getan hast oder gelassen hast. Und so haben sich im Laufe der Zeit Gefühle auch mit Mustern in unserem Leben entwickelt. Die werden schon früh geprägt, unsere Gefühle, Leute. Und unsere Gefühle sind nicht einfach so steuerbar. Du kannst gerne ausprobieren. Du kannst dich vorne hinstellen und sagen, stellst dich da vor dem jungen Mann hier, jetzt bin ich in den verliebt. Also nicht ich, sondern irgendein anderer. Probier es mal los. Oder probier mal aus, du bist verliebt und siehst die Person und sagst, ich will nicht mehr verliebt sein. Ich will nicht mehr verliebt sein. Ich will keine Angst mehr spüren. Ich möchte nicht mehr dieses oder jenes Gefühl machen. Probier es mal aus. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht deine Gefühle auf einmal per Knopfdruck aufhören. In den letzten Jahren sind da und dort Personen zu mir hingekommen und haben mir gesagt, hey Ralf, look, ich habe keine Gefühle mehr für meine Partnerin. Menschen, die verheiratet waren, Menschen, die so zusammen sind. Ich fühle nichts mehr, das ist wie weg. Aber ich fühle ganz viel für die Person. Ganz viel. Ich fühle wirklich was für die. Ich bin aufgeregt, ich kriege rote Hals, Schweißausbrüche, ich werde nervös und so weiter. Ich habe ganz große Gefühle auf einmal für eine andere Person, obwohl ich mit der Person vielleicht unterwegs wäre oder unterwegs sein wollte. Auf einmal fühlt man was, fühlt sich angezogen, hingezogen zu ganz anderen Personen. Ist das Sünde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Sünde ist. Probier mal das Gefühl einfach abzustellen. Die Bibel spricht nicht davon, dass diese Gefühle Sünde auf einmal sind. Aber sehr voll warnt sie uns davor, was aus den Gefühlen entstehen kann. Welche Begehren, welche Begierde, welche Lust daraus wachsen kann, wenn ich den Gefühlen wirklich Raum gebe. Leute, Gefühle in unserem Leben, in unserem Sexleben, in unserem Liebesleben, Gefühle sind sehr, sehr gute Tachometer. Sie geben uns an, wie schnell und wie intensiv wir unterwegs sind. Gefühle sind gute Tachometer, aber schlechte Fahrer. Don't do it. Lass Gefühle nicht an deinem Steuerrad. Aber sie zeigen an, mit welcher Energie du unterwegs bist. Was ist Liebe? Ich möchte euch eine Definition geben, wo ich glaube, die trifft es mehr. Liebe ist die Entscheidung, mich zu schenken. Oft mit Gefühlen verbunden. Liebe ist die Entscheidung, mich zu geschenken. Oft mit Gefühlen verbunden. Jesus sagt mal, niemand hat größere Liebe, als wenn er sein Leben lässt für seine Freunde. Sagt er, dann wird man was dann sehen können. Und diese Liebe, wo Jesus beschreibt, ist eine Tätigkeit. Lieben ist ein Tätigkeitswort. Ich mache was. Aber sein Leben zu verschenken für seine Freunde, ich bin überzeugt, du hast keine großartigen Gefühle dabei. Das fühlt sich unter Umständen beschissen an, wenn du dein Leben gerade lässt für deinen Freund. Aber Liebe ist primär, ich habe mich entschieden, mich zu schenken. Liebe und Erotik. In dem Text, wo wir gerade gehört haben, ist ein wenig von diesem kulturellen Alter Form von Erotik aufgeflammt. Für den Körperteil in Hohelied noch mehr beschrieben, was das bedeutet. Und Erotik, das hat was mit unseren Wallungen zu tun. Der Puls kommt in den Kreislauf und Puls geht hoch, der Kreislauf in Wallung. Und Sex und Erotik bringen wir sehr schnell zusammen und ich glaube, das hört auch zusammen. Wie gesagt, der Text hat das sehr fantasievoll ausgedrückt in der damaligen Zeit. Leute, so schön Erotik unter Paaren, jetzt rede ich unter Paaren, sprich euch Ehepärchen an und so weiter hier, so schön das auch ist und so wichtig das auch ist, ich mache eine Klammerbemerkung, für mich war es entscheidend, ich habe das lernen müssen. Meine Geschichte von meiner Familie wäre eher, über Erotik redet man nicht, das ist etwas, das don't do it. Don't do it. Ich habe es lernen müssen, irgendwann darüber zu reden, was ich toll finde, was ich schön finde in meiner Partnerschaft, wie meine Frau verpackt ist und so weiter. Und meine Frau hat das mir gegenüber gesagt und sie hat mir sehr geholfen, offen und ehrlich zu werden, darüber zu sprechen, was wirklich ich toll finde und was wir beide toll finden und so weiter. Es hat mir sehr geholfen, ein anderes Verständnis von Erotik zu kriegen. So schön und aufregend Erotik auch ist, es gibt auch eine andere Seite der Fantasie und vom Verlangen. Und die Bibel nennt das Begehren, die Lust. Und sagt, da kippt die Erotik, da kippt das wahnsinnig Schöne auf einmal in was, wo ganz schwierig werden kann. Im Buch Hiob 31, Kapitel 31, da heißt es, mit meinen Augen habe ich im Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzuschauen. Und der Paulus im Neuen Testament greift das an verschiedenen Orten aus, unter anderem in 1. Thessalonicher, wo sagt, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, bis hierhin mal. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen. Leute, Begierde und Leidenschaft, wo die Bibel problematisch sieht, führt letztlich zu Ego-Sex. Ganz einfach, führt zu Ego-Sex. Es geht um mich, es geht um meine Befriedigung. Es geht nicht darum, dass ich mich schenke, sondern dass ich mir das nehme, was ich will und brauche. Das führt zu Ego-Sex. Davor warnt die Bibel und sagt, das ist Verdrehung von der fantastischen Idee, dass Sex Schenken ist. Erotik, wirklich Fantasie, alles anregt und wir uns verschenken an den anderen, aber ich nehme nur alles für mich. Das ist für Ego-Sex. Leute, die MeToo-Debatte, die jetzt weltweit Schlagzeilen soll, bis in die Kirchenkreise hinein, hat eine gute Seite. Dass endlich Frauen, vornehmlich Frauen, den Mut gefunden haben zu sagen, look, diese Art von Ego-Sex, wo überhaupt nicht mehr, wo einfach sich nur nimmt, so tut, als wäre das vollkommen selbstverständlich, das tun wir in der Öffentlichkeit rausposaunen. Nein, das geht nicht, das ist Ego-Sex. Und das ist echt das ist der Säge von dieser Debatte. Es gibt auch eine andere Seite noch. Aber Leute, das ist wirklich wichtig, diese Ego-Sex-Schiene. Wer RTL 2 letzte Woche geschaut hat, der kann sich ein bisschen mehr noch drunter vorstellen, wohin das führen könnte. Begierde und Lust kann man trainieren. Man kann Lust wirklich trainieren in seinem Leben. Und es wird immer wichtiger, dass du befriedigt wirst, dass du das bekommst, was dich anmacht, was für dich wichtig ist, als Singles, als Ehepaar, vollkommen egal. Aber du stehst immer im Vordergrund. Das kann man trainieren, aber andersrum kann man auch Erotik trainieren. Erotik, wo wirklich bereichernd ist, wo wirklich mit sich Schenken zu tun hat. Und jetzt ein Wort an euch Ehepaare hier, tut das fleißig trainieren. Fleißig trainieren. Ist gut. Setzt das ganze Sexleben in Fahrt. Ist eine gute Sache. Ich sage das extra explizit. Ich bin dankbar, bin sehr dankbar, dass meine Frau ab und zu und mich einfach überrascht hat und irgendwo auch mit einem minimalen kleinen Budget uns irgendwo ein Hotel gemietet hat und mich einfach überrascht hat und unser Leben ein Stück erotischer hat werden lassen. Das ist wichtig. Lust und Begierde kannst du trainieren, aber du kannst auch Erotik trainieren. Ist die Frage, zu was du dich entscheiden willst. Schon sehr früh können wir das entscheiden. Dafür müssen wir nicht warten bis in die Ehe. Wir können jetzt schon entscheiden, was wir in unserem Leben trainieren wollen. Damit Sexualität wirklich was Kostbares und Wertvolles entsteht. Und lass mir nur ein Wort zu sagen in dem Kontext zu. Das erste Mal ist hier extrem wichtig. Das erste Mal Sex, wann haben wir das erste Mal Sex? Und es wird sehr, sehr viel thematisiert. Wow, das ist jetzt wirklich, und alle fiebern darauf hin, aufs erste Mal Sex. Manche warten, was ich sehr empfehle, bis zur Ehe. Manche können nicht mehr warten, weil es das erste Mal ist. So irgendwie. Was ist das erste Mal? Das erste Mal ist das erste Mal, hä? Ist so, ja? Erste Mal? Das erste Mal, wie ist das erste Mal Skifahren? Erste Mal im Fünf-Gänge-Menü kochen, erste Mal im Bild malen, das erste Mal Autofahren. So ist das erste Mal. Und wie ist das erste Mal? Ja, schon anfangen oder manchmal auch schwierig. Es gibt Luft nach oben, auch beim Sex. Also all diejenigen, die jetzt mega drauf hinfiebern und sagen, oh, das erste Mal, das war ganz wichtig. Ja, das erste Mal. Aber es ist steigerungsfähig. Und das ist sogar Gottes Idee, dass wir lernen, uns hingeben, immer wieder verschenken. Und eben immer wieder verschenken, wir wirklich auch besser werden, dass es eine Haltung wird, wo wir den anderen im Fokus haben. Sex und Identität und Körper. Ich habe gesagt, Sex ist nicht nur was Körperliches, aber Sex hat sehr wohl was mit unserem Körper zu tun. In 1. Mose wird beschrieben, wie die ersten Menschen sich Adam und Eva eins wurden. Später heißt es denn, du wirst Vater und Mutter verlassen, um mit deiner Partner, mit deiner Partnerin eins zu werden. Vater und Mutter verlassen hat nicht nur was mit der Örtlichkeit zu tun, sondern es hat wirklich auch mit der Prägung zu tun, wo du herkommst. Weil deine Eltern dir mitgegeben haben, was die an Werte, an Rollenverständnis, an To-Do, Don't-Dos, geht gar nicht. Alles irgendwo es mitgegeben haben, das nehmen wir mit in unsere Geschichte. Und das nehmen wir auch mit in unsere Partnerschaften. Das nehmen wir mit in unsere Ehen, das nehmen wir mit auch später in unsere Familien, wenn wir denn Familien haben, Leute. Und manche haben auf dieser Geschichte Schwieriges erlebt. Manche von uns in unserer Kirche haben an ihrem Körper schwierige Sachen erlebt. Aus ihrem Elternhaus, aus ihrem Umfeld, haben Missbrauch erlebt. Haben die Reduktion auf Objekt erleben müssen und leiden darunter. Und das hat sehr viel mit ihrer ganzen Identität zu tun. Wie sehe ich aus? Wie fühle ich mich? Und bin ich wirklich, kann ich stolz auf das sein? Und darf ich mich, kann ich mich überhaupt noch verschenken? Oder bin ich nicht irgendwo weggegeben worden, genommen worden? Und das ist eine bittere, bittere Sache. Leute, tut das frühzeitig anpacken. Am besten bevor heiratet. Weil wir nehmen die Geschichten mit. Und das ist Gottes Angebot, der uns heil machen möchte. Wir haben heute das Gebetsteam hinten in der Ecke, könnt nachher während dem Rest vom Worship-Zeit auch dahin gehen. Vielleicht als erster Schritt einfach mal Jesus einladen in seine Geschichte. Vielleicht als allererster Schritt. Vor Jahren ein junges Ehepaar hatten geheiratet und war große Scham und große Unsicherheit beim ganzen Thema Sexualität. So groß, dass im Schlafzimmer war es immer stockdunkel. Stockdunkel. Die Frau wollte nicht gesehen werden. Und dahinter eine ganze Geschichte von Leid, von Scham, von Zerbrochenheit, wo wir nur Jesus einladen können und sagen, hey, Gott hat viel mehr für uns parat gehabt, auch für euch parat gehabt. Und deswegen ermutige ich dich, hey, verlass deine Geschichte, woher sie kommt, wie schlimm sie auch gewesen ist, verlass sie. Jesus lädt dich dazu ein, sie zu verlassen, eine neue Geschichte zu schreiben, dass Sexleben mit all den Aspekten wirklich zu einer Erfüllung werden darf. Und was letztes noch in diesem Mobile Sex und Vertrauen. Wie gesagt, die beiden Menschen verließen ihr Elternhaus, vertrauten sie einander an und binden sich aneinander. Wenn Menschen sich einander binden, Menschen miteinander Geschlechtsverkehr haben, dann werden eine ganze Menge Hormone ausgeschüttet. Unter anderem das Hormon Oxytocin. Gratis Biologiestunde heute. Oxytocin ist ein Bindungshormon, mehr bekannt unter Kuschelhormon. Schon mal immer gehört, ein Kuschelhormon. Nach einem Sexualakt wird häufig so ein Oxytocin-Schub in unseren Körper hineingegeben, der uns dann so ein Gefühl von Verbundenheit, sondern wirklich so Kuscheln miteinander erleben lässt. Man kann das Hormon auch künstlich verabreichen. Wenn man es künstlich verabreicht, dann hat es diese Wirkung von Reduktion von Stress. Es dämpft ganz eindeutig Aggressivität und fördert Empathie und so eine Vertrauensseligkeit. Aus 9 Aminosäuren wird in der Hirnanhangdrüse ausgeschüttet. Und in der Medizin ist es schon lange bekannt, dass das Hormon, wo Geburtswehen auslöst und hinterher den Milcheinschuss bei den frisch gebackenen Mamas auslöst, das ist dieses Hormon, Oxytocin. Leute, Oxytocin, das ist was Geniales, was Gott erlebt hat. Aber genau das braucht diese Rahmen von einem Mensch, wo ich vertraue, wo ich wirklich weiß, mit dem kann ich kuscheln. Auch beim nächsten Mal kuschel ich mit dem. Und beim nächsten Mal, übernächsten Mal kuschel ich weiter. Es braucht genau dieses Vertrauen zueinander, dieses sich öffnen und sagen, hey, mit dir bin ich unterwegs. Und Vertrauen, Leute, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Und all diejenigen, die sagen, Gott schenkt mir mehr Vertrauen, das fällt nicht einfach wie ein nasser Sack von oben runter und jetzt hast du mehr Vertrauen. Und auch Vertrauen in Partnerschaften. Und wenn du eine Beziehung anfangen möchtest, auf der Suche bist nach irgendeinem tolle Partnerin, einen tollen, das ist ein toller junger Mann hier vorne und so weiter. Das Vertrauen zu dem Typ, das fällt nicht auf einmal runter und sagt, ah, jetzt sehe ich auch, dass der toll ist. Vertrauen kann man trainieren. Treue kann man trainieren. Es hängt viel damit zusammen, dass wir uns selbst ein Stück öffnen, offenbaren, Gemeinsamkeiten entdecken und dann erleben, ja, es ist wirklich ein Ja. 36 Fragen und 4 Minuten Augenkontakt. Die sollen genügen, dass Menschen sich verlieben oder die Chance sehr erhöhen, sich zu verlieben und Vertrauen lernen. Das ist das Love Project. 1997 zum allerersten Mal durchgeführt von zwei Psychologen. Und durchgeführt haben, hey, wie lernen Menschen Vertrauen? Wie lernen Menschen sich zu verlieben? Wie lernen Menschen sich gegenseitig zu öffnen? Wie machen sie das? Und haben 36 Fragen daraus abgebildet. Und interessanterweise, vor 3 Jahren hat das eine kanadische Dozentin und Schriftstellerin, hat das Projekt einfach wieder entdeckt und kam aus einer sehr schwierigen Zeit, aus einer Beziehung heraus und hat sich getroffen mit einem Freund, also Kollegen, zufällig. Und sie waren 2 Stunden im Pub, haben gesagt, komm, wir machen das mal. Wir stellen uns 36 Fragen gegenüber. Und danach schauen wir uns 4 Minuten lang in die Augen. 4 Minuten lang in die Augen schauen. Und darüber hat sie Vorträge gemacht, ein Buch darüber geschrieben, ganz interessant. Sie schreibt dort, jeder von uns wünscht sich, dass er wahrgenommen und verstanden wird. Jeder wünscht sich von uns, dass wir irgendwo dazugehören. Die Fragen haben uns einen Weg dazu geöffnet. Ich habe die 36 Fragen hier. Ich habe schon überlegt, wir können eine neue Small Group aufmachen. Hier mit ein paar Herren aus der ersten und Damen aus der zweiten Reihe, was auch immer. Sehr interessante Sachen. Ich habe euch drei Fragen dabei. Frage 6, stellen Sie sich vor, Sie würden 90 Jahre alt werden und könnten sich für die letzten 60 Jahre Ihres Lebens aussuchen, ob Sie den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen behalten würden. Was würdest du wählen? Letzte Woche sind zig Leute zu mir hingekommen und gesagt, ja, stell dir vor, ich möchte Körper haben, aber dann kriege ich Alzheimer. Das ist doch total doof. Und ich bin total fit, weil ich im Kopf total fit, aber ich schaffe nur noch mit dem Aufzug hier hochzukommen. Kann keine einzelnen Stege mehr laufen, ist auch nicht geil, war nicht? Was machst du denn jetzt? Frage 6. Frage 24, wie bewerten Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter? Und Frage 30, wann haben Sie zum letzten Mal mit jemandem geweint? Und wann alleine? Eine gute Übung auch für Ehepaare. Meine Frau und ich haben uns ein paar Fragen gestellt. Eine saugute Übung für Leute, die sich besser kennenlernen wollen, Vertrauen, wirklich was tun möchten. Warum ist das Thema Sex im Gottesdienst so wichtig? Für uns alle, Single, Paare, Geschiedene, sehnsüchtig wartende, Christen oder Nicht-Christen. Ich glaube, das ist ein Thema in unserem Leben. Wir alle wünschen uns irgendwo ein gelungenes Leben, ein gelungenes Eheleben, ein erfülltes Partnerschaft. Wir wünschen uns, dass wir uns nicht dauernd in den Falschen oder die Falsche verlieben, sondern wirklich einen finden, wo wir miteinander unterwegs sein können. Das sind Urwünsche von uns Menschen. Und das ist hochaktuell, Leute, das ist hochaktuell. So aktuell, dass sogar die Zeitschrift Cosmopolitan sich diesem Thema vor kurzem sehr prominent gewidmet hat. Sie haben geschrieben, müssen wir doch treu sein. Zeitschrift Cosmopolitan, übrigens kein christliches Blättli, falls das irgendeiner missversteht. Und sie haben Pro und Contra dort gebracht. Und eine junge Schriftstellerin hat sich vehement dafür eingesetzt, sagt, Leute, wir müssen wieder Treue lernen, wir müssen Vertrauen lernen für ein gelingendes Leben. Und sie hat nicht als Christ argumentiert, überhaupt nicht. Sie hat gesagt, hey, look, kennst du irgendeinen glücklichen Untreuen? Kennst du irgendeinen fröhlichen Betrogenen? Kennst du einen? Leute, wie soll das aussehen? Fröhliche Untreue. Wie müssen wir uns das denken? Hallo Schatz, wie war dein Tag? Schön, ich habe mit dem Chef auf der Herrentoilette rumgemacht. Ah, super. Und deiner? Oh, super. Super Tag. Endlich ist mir gelungen, unsere Nachbarin flach zu legen. Toll. Was willst du zum Abendessen? Ist das fröhliche Untreue, Leute? Come on. Leute, wir müssen einander das Leben, egal ob du verheiratet bist oder nicht, wir müssen das Leben nicht zur Hölle machen, nur weil die Hölle gerade im Sonderangebot ist. No way. Also warum reden wir über das Thema? Ich möchte dich am Schluss von der Predigt einladen, lad diesen Jesus, diesen Erfinder, Gott, in dein Leben somit hinein. Deinen sexuellen Wünschen, mit deinen Vorstellungen, Fantasien, Träumen, all das, was irgendwo dich ausmacht. Lad Gott in dein Leben hinein ein. Und der Erfinder von dieser wertvollen, tollen Kraft, ich glaube, der wird in deinem Leben sehr viel Heilsames tun können. Aber es fängt damit an, dass du ihn einlädst und sagst, hey, come on, ich möchte, dass du bei mir Einzug hältst, meine Fragen und hilf mir, offen zu werden. Lass uns das nicht kaputt machen. Lass uns das nicht irgendwo runterdrücken, sondern lass uns von dem Heiligen Geist beschenken für eine Offenheit, für eine Frische, die dieses Thema hochhält und in der Gesellschaft hochhält. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte noch mit uns beten. Und wenn du merkst, hey, look, das ist wirklich was, ja, ich brauche da eine neue Offenheit. Vielleicht als Ehepaar, ich möchte mit meinem Partner mal darüber reden, was mich da alles so unterschwellig noch beschäftigt an Gedanken. Dann ist ein guter Tag, sich zu entscheiden, zu sagen, doch, das mache ich. Ich gehe die 36 Fragen durch. Und wenn du auf der Suche bist und immer hilflos in den Falschen verliebt bist, dann ist das eine gute Idee, nimm die 36 Fragen. Nein, das ist nicht immer die Regel. Aber lad Jesus in dein Leben mit hinein ein und sag, hey, ich möchte dieses Thema offen haben. Ich möchte dieses Thema nicht unterschwellig irgendwie komisch haben. Ich möchte, Jesus, dass du in meinem Leben was dazu zu sagen hast. Und wenn du möchtest, dann gehst du hinterher dort hinten, da sind Leute, die beten für dich. Das ist vielleicht ein erster Schritt, aber ein guter Schritt. Jesus, danke, dass du hier bist und ich danke dir nochmals, dass du uns ein Geschenk gemacht hast, wo großartig ist. Und Jesus, wir möchten alles dran setzen, diese wertvolle und tolle Kraft in unserem Leben heilig zu halten. Wir wollen nicht unseren Begierden einfach, unseren Trieben nachgeben. Wir wollen das wirklich miteinander einzeln. Wir wollen wirklich ein erfülltes Leben darin haben. Und hilf uns allen als Singles oder als Verheiratete, als Verliebte, hilf uns, dass dieses Thema in unserem Leben nicht nur rein, sondern wirklich kraftvoll und wertvoll bleiben kann. Heiliger Geist, ich lade dich ein, red zu uns und schenk neue Offenheit und auch eine Gelassenheit bei diesem Thema.
Den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.